Wie bauen wir den Energiemix, der uns sozusagen trotzdem noch gut leben lässt und der auch eine Versorgungssicherheit letztendlich mitbringt? Und ich glaube, da wird dann eher dieses Thema Projektportfolio-Management entscheiden, dass man genau diese Vorhaben kurz- und langfristig letztendlich mischt. Aber insgesamt müssen wir ja trotzdem unseren Strom bekommen. Und da hängt ja viel momentan, so wie ich es mitbekomme, gar nicht so sehr, dass die Windräder sich munter drehen, sondern dass die Trassen dafür einfach nicht rechtzeitig da sind und nicht groß genug gedacht sind.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TPG-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das aktueller kaum sein könnte. Die Herausforderungen im Projektumfeld der Energiebranche. Die Energiewende, der zunehmende Regulierungsdruck und der technologische Wandel stellen Unternehmen vor enorme Umbrüche und damit auch ihre Projektlandschaften. Wie kann man in diesem Umfeld erfolgreich Projekte managen? Welche Kompetenzen sind gefragt und wie verändert sich das Projektmanagement in einer Branche, die sich im permanenten Wandel befindet? Darüber spreche ich heute mit Projektmanagement-Experten und Branchenkenner Dr. Thomas Henkelmann. Er gibt uns spannende Einblicke, wie Projekte in dieser dynamischen Branche gesteuert werden, zwischen politischem Druck, wirtschaftlichen Herausforderungen und technologischem Fortschritt. Hallo Thomas, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo Tina, immer gerne und sind ja auch immer spannende Themen, die wir hier diskutieren.
Wenden wir uns erstmal dem Thema Herausforderungen zu im Projektumfeld in der Branche. Wie hat sich denn das Projektumfeld in der Energiebranche in den letzten Jahren verändert? Steigen wir mal ganz allgemein ein.
Ja, ich denke mal, das größte Thema in der Energiebranche ist das, was uns alle bewegt, nämlich Energiewende und Nachhaltigkeit. Wir müssen uns ja neu aufstellen, ja nicht nur wir in Deutschland, in Europa, sondern weltweit mit allen Schwierigkeiten. Das heißt, die politischen Vorgaben und die gesellschaftlichen Erwartungen, gerade im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele, ist, glaube ich, das, was dieses ganze Thema Projektmanagement komplexer und dynamischer macht. Nicht nur, weil man mehr Sachen berücksichtigen muss, sondern weil die sich auch noch ständig ändern. Und damit kämpfen tatsächlich die meisten unserer Kunden überhaupt, diesen Regulatorien hinterherzukommen.
Herausforderungen des Projektumfeldes haben wir gerade gesagt, aber was ist denn jetzt spezifisch für die Projektmanagerinnen und Projektmanager die tägliche Hürde, die sie nehmen müssen?
Naja, sie sollen ja einerseits belastbare Termin-, Budget- und Ressourcenpläne aufsetzen, ja, manchmal über mehrere Jahre, so, was weiß ich, eine Trassenplanung quer durch Deutschland oder auch Aufbau von neuen Blockheizkraftwerken, was immer es sein mag, ist ja nichts, was innerhalb von ein paar Wochen und Monaten passiert. Das heißt, während dieser Projektlaufzeit nimmt der Regulierungsdruck ständig zu, es kommen ständig neue Vorschriften dazu, die man einerseits verstehen, dann wiederum einarbeiten muss und dann natürlich seinen Auftraggebern wiederum rechtfertigen. Das heißt, wenn ich ein Budget mal abgegeben habe und eine Terminplanung, dann ist schon klar, dass sich das über 5 Jahre ändert. Aber es sollte natürlich nicht unbedingt so sein, wie bei manchen Großvorhaben, dass sie dann halt 5-mal so teuer sind und doppelt so lange dauern. Und natürlich kann man es dann hinterher immer auf die geänderten Rahmenbedingungen schieben. Aber damit müssen die natürlich sozusagen klarkommen, die Projektleiter und Projektleiterinnen dort. Und das ist natürlich auch ein hoher persönlicher Druck, den sie sich dort aussetzen, weil sie natürlich das Beste versuchen, aber es ihnen gar nicht unbedingt in ihren Händen liegt, wie das Projekt sich entwickelt.
Wenn wir konkret da jetzt auf Energiewende, Nachhaltigkeit und so Versorgungssicherheit gucken, hast du da ein Beispiel für uns, wie sich das konkret auf so Projektziele und Prioritäten auswirkt?
Naja, wir hatten ja mal oder haben einige Stadtwerke ja auch Kunden gewonnen in den letzten Wochen und Monaten. Und während die früher halt mit ihren Baumaßnahmen und, sag ich mal, Verlegen von Installationen oder Abwasserleitungen hauptsächlich beschäftigt waren, wird von ihnen natürlich jetzt erwartet, dass sie ein komplexes Szenario beherrschen und planen, zum Beispiel Energiemix. Ja, da muss dann gleichzeitig sozusagen Wärme, Photovoltaik und Wind berücksichtigt werden mit allen Abhängigkeiten, also übers Jahr verteilt ausreichend versorgt werden, jeweils mit spezifischen Regularien. Und das sind einfach natürlich 3 neue Arten vielleicht von Projekten, in die man natürlich dann ganz tief auch einsteigen muss, wenn man die entsprechend planen möchte, samt der Wirtschaftlichkeitsrechnung dazu. Also da sind die Anforderungen tatsächlich an dieses Projekt oder ans Portfolio-Management eher für diese Unternehmen ganz, ganz stark gewachsen und damit natürlich auch der Druck, sich mit professionellen Werkzeugen zu versehen.
Zu den Herausforderungen hätte ich jetzt noch eine letzte Frage, nämlich so klassische Stolpersteine. Also die Umsetzung von Energieprojekten, haben wir schon gehört, ist jetzt wirklich sehr herausfordernd. Aber in Bezug auf Genehmigungen, Stakeholder und politischen Rahmenbedingungen, was sind denn da so typische Stolpersteine? Vielleicht kannst du uns ein, zwei nennen.
Genau, was wir immer wieder sehen, natürlich ist das Thema Genehmigungen. Also Schwierigkeiten bei der Einholung von Genehmigungen sind eigentlich eher das Normale als die Ausnahme. Das heißt, die Prozesse sind langwierig und komplex, weil sehr viele Behörden, Interessen natürlich involviert sind. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass dann auch irgendein Frosch gefunden wird, wenn man den Graben aushebt, dann steht das Projekt ja auch manchmal 2 Jahre. Also das sind so Dinge, die natürlich unwägbar sind zum einen, die aber natürlich berücksichtigt werden müssen. Das heißt, es geht vor allem in den Projektzeitplan ein und dann gibt es natürlich das entsprechende Stakeholder-Management vielleicht als zweite große Hürde oder Stolperstein, weil es doch sehr viele Stakeholder sind. Ja, es sind ja praktisch die Behörden, die Investoren, die Bürgerinitiativen, Stadt, Land, Fluss, hätte ich beinahe gesagt. Auf jeden Fall viele, die dort einfach Interesse daran haben und natürlich entsprechend mit einbezogen werden müssen. Also auch das Thema Projektkommunikation ist dort immer aufwendiger geworden, immer schwieriger geworden. Aber muss man natürlich auch von vornherein mit einplanen in so großen Projekten, dass man die Stakeholder mit berücksichtigt, dass man Kommunikationsplan mit aufbaut und auch durchzieht. Und das kann man ja heute alles ganz gut machen. Letzter Punkt würde ich mal sagen, politische Rahmenbedingungen, klar, Förderung oder ein Ausbau von bestimmten Energien hängt natürlich immer auch an politischen Vorgaben. Und wir alle erinnern uns an diverse Kohleausstiege, die immer noch nicht vollzogen sind. Und dann das Ende von Verbrennern, das jetzt auch wieder aufgehoben wird. Also wie soll man denn da planen? Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Das ist schon unglaublich. Also gut, brauchen wir jetzt nicht einsteigen, dass wir den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber ja, vielleicht zu einem anderen Termin mal. Genau. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei politischen Entscheidungen, wie zum Beispiel so Förderprogramme. Wie wirkt sich das denn so auf die Planung und die Priorisierung von Projekten aus?
Also ich denke, da gibt es 3 große Einflussfaktoren. Das sind sicher, sage ich mal, die Förderprogramme, die einfach bestimmen, welche Projekte wirtschaftlich attraktiv sind und welche man auch durchsetzen kann. Das muss ja nicht immer mit der Technik und den Ergebnissen zu tun haben, sondern ein Förderprogramm könnte ja auch dazu führen, dass Projekte gerade im Energieumfeld umgesetzt werden, die jetzt, sage ich mal, nicht den allergrößten Wirkungsgrad haben oder die allerbeste Wirkung. Ist halt einfach so, aber klar, muss ich ja auch meine Projekte bezahlen und letztendlich durchbekommen. 2. großer Treiber sind die CO2-Ziele. Da geht es natürlich ganz stark darum, dass es nationale und europäische Klimaziele gibt, die natürlich genau zu diesem Energiemix beitragen, wie wir vorhin schon mal kurz besprochen haben. Und da oben drauf kommen dann eigentlich nochmal EU-Regulierungen. Also was darf man denn tun? Was kann man denn tun? Was kann man selbst entscheiden? Was muss man ausschreiben und vergeben? Und auch das wird ja immer wieder mal überarbeitet. Also da ist es, glaube ich, schon sehr schwer, auch die Bälle all in der Luft zu halten und zu verstehen, wer beeinflusst mich denn gerade am stärksten und was bedeutet das denn für mein Projektportfolio?
Gibt es denn da auch genügend strategische Ausrichtung in der Energiebranche? Was ist da so deine Erfahrung? Oder fehlt manchmal eine klare Projektstrategie? Kann man sich eigentlich gar nicht mehr leisten.
Die großen Themen werden ja immer verkündet, ja, und daran orientiert man sich natürlich. Es ist eine Vielzahl an Projekten und Initiativen und natürlich versuchen alle, den politischen Vorgaben und Förderprogrammen und den gesellschaftlichen Erwartungen dann gerecht zu werden. Also im Großen und Ganzen finde ich es sehr, durchmischt und wenig strukturiert. Also von oben nach unten durchgängig ist da nicht unbedingt ein roter Faden zu erkennen. Jeder sucht sich im Prinzip die Nische, in der er vielleicht dann auch gut ist, und baut sich seinen Energiemix letztendlich zusammen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da viel Geld auch verbrannt wird, wenn wir bei der Klimapolitik bleiben und Ressourcen auch nicht effizient eingenutzt werden, weil diese klare, auch nationale oder europäische Vorgabe fehlt. Und jetzt wiederholen wir uns, aber das stelle ich immer wieder fest in Kundengesprächen, dass die einfach sich auch im Quartalsrhythmus neu orientieren müssen mit ihren Projekten, was nicht geht bei diesen langlaufenden Geschichten.
Wie gelingt denn dann aber die Balance zwischen eben so kurzfristigen Projekten und zur Effizienzsteigerung zum Beispiel und dann eben langfristigeren Transformationszielen wie Dekarbonisierung oder?
Genau, ich glaube, man muss ja schauen, kurzfristig heißt ja bestehende Anlagen umbauen, Effizienzsteigerung, Abgasreinigung, solche Themen kann man machen, da muss man das Geld auch einfach ausgeben. Die langfristigen, die sind, glaube ich, die Schwierigkeit dabei, weil das ist halt ja wieder dieses Strategiethema. Also wie bauen wir den Energiemix, der uns sozusagen trotzdem noch gut leben lässt und der auch eine Versorgungssicherheit letztendlich mitbringt. Und ich glaube, da wird dann eher dieses Thema Projektportfolio-Management entscheidend, dass man genau diese Vorhaben kurz- und langfristig letztendlich mischt. Natürlich dafür sorgt, dass die alten Ölheizungen mal rausfliegen, und zwar ist dann wirklich endgültig. Ja, keine neuen Kohleöfen, so gemütlich es ist, mehr reinkommen. Also das sind ja kurzfristige Themen. Aber insgesamt müssen wir ja trotzdem unseren Strom bekommen. Und da hängt ja viel momentan, so wie ich es mitbekomme, gar nicht so sehr, dass die Windräder sich munter drehen, sondern dass die Trassen dafür einfach nicht rechtzeitig da sind und nicht groß genug gedacht sind, um den ja windreichen Norden mit dem energieintensiven Süden zu verbinden. Das sind natürlich dann große Themen und Langfristthemen, die man jetzt einfach schon angeht und auch angehen muss. Da haben wir durchaus einige Kunden in diesem Umfeld. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, was da einerseits investiert wird, aber auch mit welchen täglichen Themen, die sozusagen zu tun haben, um, wie gesagt, diese Balance zu wahren. Wenn ich heute investiere, keine Ahnung, in eine neue Trasse, ich weiß jetzt gar nicht, was es kostet, ob es 100 Millionen sind oder eine Milliarde, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber wann kriege ich das denn wieder? Ja, kriege ich das in 10 Jahren, in 50 oder in 200 Jahren wieder? Das sind ja unglaubliche Themen für ein Unternehmen, die jetzt einfach da an die Vorleistung gehen müssen. Mit Bundesmitteln oder mit eigen spielt gar keine Rolle. Und das macht, glaube ich, diesen Mix so schwer zwischen kurz- und langfristig. Also Balance, ja, können wir nicht hier vorgeben, aber wir sehen bei vielen Kunden, dass sie genau damit am meisten kämpfen.
Du hast schon gesagt, also roten Faden vom Portfolio-Management sieht man da nicht immer oder also dass es sich wirklich von oben nach unten durch exerzieren lässt irgendwie. Aber welche Rolle spielt denn grundsätzlich das Projektportfolio-Management in dieser Dynamik? Also ich gehe mal davon aus, eine große.
Klar, jeder Kunde muss Transparenz in sein Portfolio bringen, also irgendwo mal aufschreiben, was alles gemacht wird, und der muss eindeutig priorisieren. Ja, priorisieren heißt einerseits vielleicht nach Strategiebeiträgen, die man auch später messen kann, andererseits nach kaufmännischen und nach Ertragsfähigkeit in diesen Projekten. Das muss bestimmt kommen. Dann sehe ich natürlich im Portfolio-Management auch, wenn ich es ordentlich mache, die Grundlage einer Flexibilität. Wenn ich eben viele Themen habe, kurzfristige, mittelfristige, langfristige, und manche funktionieren mal nicht oder werden verzögert oder wegen Genehmigungen bleibt was hängen, dann kann ich aus meinem Portfolio andere Themen vielleicht vorantreiben. Wenn ich gar nicht weiß, wo ich meine Ressourcen habe und was tatsächlich alles auch im Unternehmen läuft, dann ist es natürlich unglaublich schwierig. Und vielleicht der letzte Punkt ist dann wirklich diese strategische Steuerung des Portfolios, dass man einfach erkennt, wie viele Projekte haben wir denn in die Dekarbonisierung und wie viele Projekte haben wir denn in der kurzfristigen sozusagen Verbesserung von Anlagen. Ist es denn richtig aufgestellt? Also nicht nur die Projekte richtig machen, sondern eben die richtigen Projekte machen. Darum.
Kann ich mir aber sehr schwierig vorstellen, von dem Beispiel, das du vorhin genannt hast, dass man ja teilweise gar nicht sagen kann, also den wirtschaftlichen Aspekt gar nicht so gut berechnen kann, wenn man eben so langfristige Projekte hat. Und du sagst, du weißt nicht, wann das Geld dann wieder reinkommt. Ja,
ja, da gibt es Modellrechnungen natürlich, aber wie gesagt, mit den ganzen Änderungen und Parametern und Strompreis und Durchleitungspreis, das sind ja unglaublich viele Schrauben. Und wenn sich da ein paar Cent ändern, dann bricht vielleicht auch so eine Finanzierung mal sozusagen zusammen rein rechnerisch. Kann man aber nicht mehr aus, weil man hat ja schon vielleicht 5 Jahre investiert. Und das sind ja genau diese Themen, die diese Unternehmen bewegen. Und da ist natürlich genau jetzt wieder dieses Thema, wenn da eine Top-Down-Strategie dahinter ist mit einer Budgetierung, die jetzt nicht nur 4 Jahre einer Bundesregierung abdeckt, sondern vielleicht mal 20 Jahre auf einem europäischen Kontext, dann könnte man vermutlich wesentlich besser planen und damit auch wirtschaftlicher arbeiten in den Projekten.
Also siehst du da schon Entwicklungen in die Richtung?
Eher sagen auf Kundenebene, wie gesagt, den politischen Kontext, den wage ich nicht zu beurteilen. Da kriegt man ja auch nur mit, was man tatsächlich so in der Presse liest oder sonst so mitbekommt. Aber natürlich, die Kunden, die ich kenne, die bauen schon kontinuierlich ihr Portfolio-Management auf. Viele sind aber auch in der ganz frühen Phase, also noch gar nicht sozusagen strategisch agieren und optimieren, sondern tatsächlich noch im Sammeln der Informationen überhaupt mal eine belastbare Datenbasis schaffen für Projekte, für Ressourcen und für Budgets, für die Dinge, an denen sie sowieso schon dran sind. Und das klingt ja seltsam in dem Umfeld, aber da sind wirklich viele Kunden auch noch ganz am Anfang, mal die berühmte Projektliste sich zusammenzustellen, in der dann alles drin ist, was die Unternehmen machen. Und von dort zu einem Portfolio-Management ist der Schritt dann nicht mehr so weit, aber die Arbeit ist natürlich schon gewaltig, mal manchmal rauszufinden, was in einem Unternehmen mit mehreren 10.000 Mitarbeitern denn eigentlich gerade alles gemacht wird. Das klingt jetzt so lächerlich, aber das ist gar nicht so einfach.
Ja. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass man da alles konsolidiert, das ganze System, gell, dass die Daten dann auch zusammenfließen. Wenn wir auf die Kooperation und neue Akteure gucken, ja, gerade im Energiesektor entstehen ja da viele neue Partnerschaften und Marktrollen. Wie verändert sich denn da die Rolle der Akteure, also Stadtwerke, Startups, Netzbetreiber, Tech-Unternehmen? Also das ist ja ein buntes Mix, was es da gibt. Inwieweit entstehen da neue Formen der Zusammenarbeit oder Kooperation?
Genau, du hast schon alle angesprochen eigentlich, die wir, glaube ich, mal kurz nennen können. Also Stadtwerke entwickeln sich von klassischen Versorgern zu innovativen Dienstleistern, muss man sagen. Das heißt, wirklich auf Marktanforderungen reagieren, Kooperationen eingehen, digitale Geschäftsmodelle entwickeln, Self-Service für die Kunden. Man merkt es ja auch am eigenen Leib. Ja, vor 5 Jahren musste man noch seine Heizkörper ablesen und auf einen Zettel schreiben, der dann manchmal in der Post auch angekommen ist. Inzwischen geht das alles digital. Inzwischen kriege ich aber auch von meinem Versorger Empfehlungen oder Tipps, um meinen Energieverbrauch zu optimieren. Ja, und da sind natürlich die in einer ganz anderen Rolle heutzutage schon angekommen, was ja gut ist. Ich meine, Startups, klar, frische Ideen, digitale Lösungen und Geschäftsmodelle, die sind, glaube ich, wichtig, weil klassischerweise diese großen Versorger natürlich auch eine Riesenorganisation mitschleifen, in der sie einfach unterwegs sind. Ich glaube, da braucht es diesen frischen Wind, da braucht es diese kleineren Digitalisierungsspezialisten, die ganz häufig die Lösungen auch letztendlich bauen für eben die Versorger, die jetzt eben auch diese Dienstleistung anbringen. Netzbetreiber hatten wir ja vorhin schon öfter mal, das Thema Trassen, Versorgung, Bereitstellung dieser ganzen letztendlich Energie. Da geht es natürlich einerseits um überhaupt mal den Durchsatz hinzubekommen, aber das natürlich auch ausfallsicher und stabil zu machen. Da will man auch nicht nur eine Trasse haben. Was ist denn, wenn da was auch immer passiert? Also spannend wirklich, glaube ich, was in dem letztendlich Umfeld passiert und wo wir natürlich voll in der Welle gerade mit unterwegs sind, ist dieses Thema Tech-Unternehmen, KI, wirklich Optimierung dieser ganzen Fragestellung. Es sind ja mehr Daten, als ein Mensch jemals verstehen kann. Mhm. Aber wir sehen ja auch bei uns im Projekt Portfolio Management, wie viel wir mit einfachen KI-Ansätzen schon rausholen können. Und da könnte ich mir vorstellen, dass speziell genau in diesem Energiewirtschaftsthema ganz viel Musik drin ist, ja, wenn man die Modelle mal tatsächlich trainiert hat und gebaut hat.
Gibt es denn so interdisziplinäre oder branchenübergreifende Projektteams? Also was sind da für Chancen und Risiken? Hast du da Beispiele für uns? Gibt es sicher, oder?
Vielleicht im Sinne von, klar, ganzheitlicher Projektlösung. Ich meine, diese Herausforderungen bei unseren Kunden sind ja tatsächlich, was weiß ich, die erschließen jetzt ein neues Feld für irgendeine Solarfarm. Mal wieder, ja, wird da viel gemacht in Deutschland gerade. Und wenn man sich dann anschaut, was da alles dazu beiträgt, bis jeder Weg sozusagen nicht nur vermessen, sondern auch zugänglich ist, bis irgendwelche strittigen Grundstücksthemen geklärt sind, die Zuwegung und Leitung und all dieser, das sind ja wahnsinnig viel Beteiligte noch sozusagen, die in unterschiedlichen Ämtern sitzen, auf unterschiedliche Daten zugreifen und natürlich auch in diesem Prozess gar nicht immer so stringent eingebunden sind. Da haben wir mal angefangen, erste Lösungen auch mit Kunden umzusetzen, dass man auch einfach dort sagt, wenn ich für die zum Beispiel Aufbau dieser Solaranlage zuständig bin, dann binde ich genau all diese externen, die Ämter, die Behörden, die Beteiligten, die Grundstücksbesitzer von vornherein schon mit ein, auch digital heutzutage schon, die kriegen auch Aufgaben da drin. Und dann ist es manchmal ganz überraschend, wie schnell dann Dinge auch funktionieren können. Aber da muss man ein bisschen umdenken. Ja, früher hat man halt seine Dinge geplant und entwickelt. Irgendwelche Papiere wurden an die Stadt geschickt und wieder an jemanden geschickt und wieder an jemanden geschickt. Und gerade dort in diesen klassischen auch, sage ich mal, was sind das, die Katasterämter, ist ja schon sehr viel digitalisiert, was aber gar nicht so genutzt wird, interessanterweise. Ja, alles ist ja vermessen in Deutschland. Und da entstehen schon ganzheitliche Problemlösungen von Beteiligten, die früher zwar natürlich voneinander wussten, aber jetzt erstmals auch durch diese offene Architektur auch von Projektmanagement-Lösungen gemeinsam daran arbeiten können. Und das finde ich eine sehr spannende Geschichte.
Wie sieht es denn da aus mit der Zusammenarbeit der einzelnen Akteure sozusagen, also Ingenieurinnen und da gibt es eben auch neue Profile, die da reinkommen, wie so Data Scientists oder Nachhaltigkeitsexperten und so weiter. Hast du da Einblicke, wie da die Zusammenarbeit dann erfolgt?
Zu wenig praktisch, weil wir ja doch für unsere Kunden eben dieses Projektportfolio und Ressourcenmanagement-Thema dann optimieren. Aber wir kriegen natürlich mit, dass die sich alle sehr intensiv damit beschäftigen. Und natürlich ist das ja auch ein ungehobener Schatz. Also wenn ich seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten Verbrauchsdaten, Leitungsdaten meiner Kunden habe, ja, dann müsste man sich wahrscheinlich nur mal eine gute Frage überlegen, was man da tatsächlich optimieren kann und wann in den nächsten 3 Monaten die nächsten 4 Kabel kaputt gehen. Einfach, weil sie schon so lange dort liegen, in der Gegend mit diesem und jenen Klimabeschaffenheiten. Das kann man vermutlich alles, dieses Thema Predictive Maintenance hat da wahrscheinlich einen unglaublichen Stellenwert, einfach um Ausfälle zu verhindern, die dann einfach viel teurer sind, weil man halt dann wieder Feuer löschen muss. Also da sehen wir wirklich spannende Geschichten, aber das ist, glaube ich, jetzt eher auf der Kundenseite als von uns jetzt direkt wahrgenommen.
Ja, genau. Wie kann denn die Energiebranche in Sachen Projektkultur von anderen Branchen lernen? Also was können Sie sich mitnehmen, vielleicht abschauen?
Ja, ich denke mal, dieses Thema kollaborative Führung und Projektkultur, also tatsächlich in den Projekten nicht alles top-down, immer bis zum Amtsleiter hoch und wieder runter, sondern den Teams eben auch die Befähigung und auch Kompetenz mitgeben, selber Entscheidungen zu fällen, um einfach schneller voranzukommen. Dann natürlich im Unternehmen, das haben wir ja auch immer wieder mal, das Thema lernende Organisation zu fördern. Das heißt, auch Fragen stellen zu dürfen und zu müssen, also Fehlerkultur und auch psychologische Sicherheit, dass ich mich traue bei Unklarheiten. Und die gibt's ja immer in Projekten dieser Größenordnung, dass ich die früh einfach mich traue, tatsächlich zu fragen. Und ich denke mal, was jetzt eigentlich so ein bisschen kommt, ist das Thema branchenübergreifendes Lernen. Also ich glaube, die Energiebranche kann, glaube ich, schon von verwandten Sektoren, sagen wir mal, klar, was ist immer mit dabei? Bau ist immer dabei. Fertigung, Technologie, Mobilität ist immer mit dabei, die für sich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich moderne Arbeitsformen entwickelt haben, auch moderne sozusagen Lösungsansätze entwickelt haben, die jetzt genau in der Energiebranche ankommen, weil das ja de facto auch die Sachen sind, die sie machen. Aber bisher halt oder vergangen halt häufig als Monolith, ja, und jetzt zunehmend eben auch in einem Geflecht von Zulieferern und Partnern. Und allein damit kommt, glaube ich, schon viel Neues auch rein in die Energiebranche. Momentan, was da wiederum die Beteiligten dort verstehen und auch akzeptieren müssen. Ja, alles Neue ist ja erstmal vordergründig erschreckend oder ich muss mich damit beschäftigen.
Ja, klar, genau. Wir haben jetzt gerade Stichwort schon abschauen bei anderen Branchen. Wie steht es denn mit der Digitalisierung? Also das Level der Digitalisierung in der Energiebranche, du hast schon gesagt, das ist teilweise noch am Aufbauen, ja, oder am Entstehen, so richtig, dass es durchgezogen wird. Kannst du
das? Passiert dort mehr als man meint. Digitalisierung heißt jetzt nicht nur die internen Prozesse und Dokumentenablagen und all die Daten, die sie letztendlich brauchen, sondern wir haben selber ein paar Kunden im Energieumfeld, die zum Beispiel ihr gesamtes Asset Management komplett digitalisiert haben. Das heißt, jeder Zähler, jede Steckdose, jede Abzweigung beim Kunden ist letztendlich katalogisiert und entsprechend über IoT-Funktionalitäten auch ansprechbar. Interessanterweise bei einem Kunden haben wir das auch mit der Projektmanagement-Welt verbunden. Das heißt, wenn es dort Baumaßnahmen in einem bestimmten Bereich gibt, wissen Sie sofort, wie viele Anschlüsse, Messstationen und sonstiges davon letztendlich betroffen sind, welche Sie aktualisieren müssen, abschalten, wieder anschalten müssen. Hätte man früher wahrscheinlich Monate gebraucht, ja, um in irgendwelchen abgehefteten Ordnern rauszusuchen, wie denn die Anschlüsse dort aussehen. Also da gibt es ganz, ganz praktische Beispiele, was auch durch eben diese heute möglichen offenen Datenstrukturen und anpassbaren Dateiablagen im Projektmanagement-Kontext möglich sind. War früher auch viel zu mühsam zu bauen, geht inzwischen auch relativ einfach, dass man eigene Unternehmensdaten mit zum Beispiel Projektplandaten, Ressourcendaten, Kostendaten integriert. Das ist eine schöne Geschichte. Ja.
Gibt es da jetzt irgendwelche Technologien, von denen du noch erwartest, dass sie Einzug halten? Also klar, KI, wir sprechen gleich nochmal genau über KI, aber auch noch andere Technologien, wo du denkst, die könnten unter Umständen dann nochmal einen richtigen Schritt nach vorne.
Ja, da kommen die Themen an, die vor auch zum Teil 5 oder 10 Jahren jetzt sozusagen schon mal so kurz hip waren. Ja, also IoT war ja auch mal ein Spielfeld, ja, wo jeder sich dann noch, keine Ahnung, die Türklingel irgendwie digitalisiert hat. Das ist ja auch nett, alles in Ordnung, aber das ist der Standard inzwischen. Ja, diese ganzen Gerätschaften und alles, was im Boden vergraben ist, funkt ja ständig, wie es ihm geht, und wenn was kaputt ist, kann man nachgucken. Das ist, glaube ich, schon angekommen. Wo ich noch nicht ganz sicher bin, aber wo natürlich viel Musik drin ist, ist dieses Thema Big Data, was du vorhin schon angesprochen hattest, also wirklich Data Scientists und mit diesen Schatz an Informationen umzugehen, die Muster zu erkennen, beziehungsweise erkennen zu lassen und halt dann die richtigen Fragen zu stellen, um einfach Szenarien zu bilden, mal was wäre, wenn Geschichten durchzuspielen, das spielt da alles schon mit rein. Da sind wir, glaube ich, nicht so weit entfernt, und mit der Geschwindigkeit, die wir speziell im KI-Umfeld sehen, wird das auch kurzfristig kommen, da bin ich überzeugt.
Ja, bleiben wir gleich bei der KI. Also inwieweit haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, aber das ist natürlich ein Riesenpotenzial, hier die KI einzusetzen, um dann diese Szenarien auch sich ja, aufdröseln zu lassen, ja, und Mustererkennung, Stichwort, ja.
Genau, das ist einerseits in der, sage ich mal, Ressourcen- und Budgetplanung wichtig, ja, weil man eben sagt, mit Unwägbarkeiten in diesen Projekten muss ich umgehen, da muss ich Risikopuffer einbauen. Welche sind es denn genau? Fast spannender ist es aber das Thema Risikoprognosen. Da hängt man ja ganz stark am Wetter, ja, häufiger als man meint in diesen Projekten. Je eher man dort tatsächlich voraussagen kann, wann man denn vermutlich am besten irgendwas, was weiß ich, ausgräbt und wieder eingräbt, müsste es halt nicht unbedingt gerade frieren, wenn es geht. Ja, solche Themen kommen natürlich da einfach mit dazu, was man auch weiß, aber je besser es prognostizierbar ist, desto valider kann man auch seine Ressourcen letztendlich dann einsetzen. Ich glaube, dieses Thema Cloud ist auch ja inzwischen nicht nur angekommen, sondern wird selbstverständlicher mal. Auch da können wir aus unserer Historie, ja, vor 20 Jahren Cloud, um Gottes Willen Teufelszeug, vor 10 Jahren, was ist denn das? Und vor 5 Jahren, jetzt machen wir es auch. Es ist ja tatsächlich überall passiert bei all unseren Kunden. Das heißt, überhaupt mal die Bereitschaft und Möglichkeit, sich selbst dort zu organisieren und zu öffnen und damit eben auch auf Kollaborationsplattformen zu gehen, wo ich Aufgaben mit beliebigen anderen Unternehmen einfach teilen kann, weil ich irgendwo reinschreibe, was weiß ich, dies und jenes tun für den Max Meyer. Der Max Meyer ist aber nicht in meiner Firma, kriegt aber trotzdem die Benachrichtigung, kann es abarbeiten und ich weiß, was passiert. Also Stichwort Teams, ja, ist ja klar mit Covid-Corona ganz stark gekommen und in vielen Unternehmen auch geblieben. Und da kommt man langsam darauf, sozusagen diese Themen auch noch intensiver zu nutzen. Und der letzte Punkt, der mir einfällt, hatten wir ja neulich mal beim Podcast hier, als wir uns über Rüstungsthemen unterhalten haben. Auch hier dieses Ansatz mit den digitalen Zwillingen, ja, dass man ganze Infrastrukturen als digitalen Zwilling anbietet und damit einfach tatsächlich dort Dinge schon mal durchrechnen, verändern und ausprobieren kann, bevor man vielleicht die falsche Straße aufgräbt.
Auch bei KI ist ja oft das Thema, dass es so ein bisschen die Unternehmen überrollt, also dass dann quasi die technologischen Möglichkeiten schneller sind als die organisatorischen Fähigkeiten, die auch zu nutzen. Also das sehen wir ja überall im Grunde. Da nimmt aber die Energiebranche keinen Unterschied zu anderen Branchen, ne? Oder doch?
Nee, kein Unterschied, würde ich sagen. Vielleicht ist man noch ein bisschen sensibler, was Daten natürlich angeht, ja, weil da ist man natürlich immer gefährdet und es sind ja auch bevorzugte Angriffsziele, muss man sagen, ja, auch von uns nicht freundlich gesonnenen Menschen, dass man eben auf die Energieversorger letztendlich losgeht, sei es auf die Leitungen, auf die Kraftwerke oder auch auf ganz einfache Abrechnungssysteme. Also ich glaube, von daher ist man dort ein bisschen vorsichtiger. Wir haben aber jetzt immer öfter auch aus unserem Kundenkontext Beispiele für Kunden, die in der auch eigenen Infrastruktur mit verfügbaren Technologien und tatsächlich auch überschaubaren Kosten ihre eigenen Large Language Models bauen, ihre eigene KI sozusagen betreiben, die gar nicht in der Cloud ist, die auch von keinem der großen Anbieter kommt. Und auch da werden wir die nächsten, ja, Monate und Jahre, glaube ich, noch ganz viel Schwung reinbekommen, dass es tatsächlich machbar wird, mit eigenen Daten in der eigenen Infrastruktur und eigenen Zugriffen genau solche KI-Funktionen letztendlich einzusetzen. Also da ist die Abhängigkeit von den großen Anbietern doch langsam ein bisschen am Bröckeln, was ich für eine gute Geschichte halte.
Ja, unbedingt, genau, weil man sich ja da unabhängig machen muss. Das ist also ja eine Schutzmaßnahme hier auch irgendwo, ne? Also ja, genau. Schauen wir noch ein bisschen auf Lernkultur und Wissensmanagement oder auch, ja, Fehler überwachen. Bei langfristigen Projekten ist ja Wissensmanagement nicht trivial. Wie gut gelingt es denn da, Organisationen in der Energiebranche aus abgeschlossenen Projekten zu lernen? Wir haben schon gesagt, es ist teilweise schwierig, eben auch zu planen, weil man nicht weiß, bei langfristigen Projekten, was kommt auf einen zu oder wie verändern sich die Umstände oder auch die Anforderungen der Stakeholder. Aber wie gut ist hier das Wissensmanagement oder auch das Learning, die Lernkultur?
Also in der Energiebranche war es, glaube ich, immer schon so, dass man aus den abgeschlossenen Projekten gelernt hat und lernen will. Das muss aber dynamischer und schneller passieren nach meiner Wahrnehmung. Weil wann ist denn ein Projekt abgeschlossen? Ja, und gerade großes Infrastrukturprojekt, das kann mal 2-3 Jahre dauern oder eine Trasse vielleicht 10 Jahre. Da kann ich ja nicht warten, bis das fertig ist. Und das ermuntern wir ja auch immer regelmäßig so in unseren Webinaren. Wir hatten ja neulich mal zum Thema Lessons Learned gesprochen, dass es tatsächlich gute Praxis ist, in einem Projekt regelmäßig und zwar begleitend diese Lessons Learned aufzusammeln, weil dann ja die anderen Projekte wiederum davon lernen, die vielleicht in die gleichen Themen sozusagen kommen und nicht in die gleichen Fehler laufen sollen. Also dazu gehört natürlich einerseits klar, dass man überhaupt bereit ist, in dieses Lessons Learned Thema zu investieren, also Zeit und Kapazität dafür bereitzustellen, aber eben auch diese Fehlerkultur zu etablieren. Das geht Hand in Hand, weil Lessons Learned sind ja nicht immer erfolgreiche Lessons. Ja, da gehen ja auch Dinge mal schief, aber da lernt man ja, wie gesagt, am meisten. Und je eher ich sozusagen offen Fehler oder Erkenntnisse dokumentieren kann, wo wir uns auch mal geirrt haben, das hilft ja allen anderen am meisten. Nur wenn ich dafür schon schief angesehen werde, dann werde ich nicht reinschreiben. Also ich glaube, Fehlerkultur und Erfahrungsweitergabe, Mentoring spielt da ganz groß mit rein, auf Basis dessen, was das Unternehmen weiß. Ja, und das Wissen ist ja bei den Beteiligten in den Fachabteilungen unbedingt da. Mhm. Nur wird es vielleicht nicht so methodisch erfasst, wie es manchmal gut wäre.
Siehst du da einen Unterschied zu anderen Branchen oder eher relativ ähnlich von der Entwicklung?
Vielleicht noch ein bisschen konservativer aufgrund der bisherigen sozusagen Ausrichtung dieser Unternehmen, die doch sehr hierarchisch durchgegliedert waren. Und ich weiß schon, als wir früher bei manchen Stadtwerken das erste Mal mit, keine Ahnung, was war das damals, Project Server und PS-Link für die SAP-Integration aufgeschlagen sind, da mussten wir ja tatsächlich bis zum Stadtrat hoch, um zu erklären, was wir denn da eigentlich machen, ja, und was das denn tut mit den Daten und dass es auch nicht gefährlich ist.
Inzwischen
sind da viele Dinge natürlich auch angekommen, da ist man deutlich flexibler geworden, aber ich glaube schon, dass diese Organisation, klar, das sind Leute, die es über viele Jahrzehnte gemacht haben. Es gibt ständig eine Verjüngung. Die arbeiten alle anders, wollen anders arbeiten, haben andere Kommunikationsmechanismen auch. Das hilft uns unbedingt in diesem Thema.
Gut, also wir haben jetzt gerade gesagt, Sie müssen noch da ein paar Schritte weitergehen oder sich noch weiterentwickeln. Idealerweise geht es alles schneller mit dem Lessons Learned und dem Wissensmanagement. Aber gibt es denn Strukturen für systematisches Wissensmanagement nach deinem Einblick?
Ja, fast die Kehrseite dessen, was wir gerade eben besprochen haben. Es wird oft angestrebt, aber nicht konsequent umgesetzt, weil natürlich diese fehlende Fehlerkultur wieder diesen Austausch letztendlich hemmt. Ja, man will dann einfach nichts sozusagen bekannt geben oder preisgeben, wo man auch Fehler gemacht hat, wenn es nicht offen aufgenommen wird und sagt, ah ja, super, danke, dass du mir sagst, dann vermeide ich das beim nächsten Mal. Und ich glaube auch, dieses wirklich, sage ich mal, methodische Aufbereiten, Erfahrungsweitergabe, Mentoren von Projekten, die gut gelaufen sind, in neue Projekte zu setzen, das wird ganz wenig gemacht, leider. Ich glaube, das wird sogar am meisten bringen, weil man kann ja aufschreiben, was man möchte und auch in Systemen hinterlegen, letztendlich, was Lessons Learned angeht. Das Wissen ist ja trotzdem immer noch mit wahrscheinlich dem Zehnfachen in den Köpfen der Beteiligten. Und je eher man dort in den Projekten wirklich solche Champions oder Heroes oder wie auch immer mit aufnimmt, gerade am Anfang der Projekte, desto besser ist es vermutlich für das weitere Projekt.
Zumal die ja auch dann ein gutes Standing haben, wenn die als in dieser Rolle auftreten, dann lässt sich aus dieser Position wahrscheinlich auch leichter mal sagen, da haben wir was verbockt, als wenn ich jetzt irgendwie noch, ja, nicht schon der Mentor bin, dann will ich wahrscheinlich nicht so gern sagen, ich habe was verbockt, weil dann könnte es mir mein Karriereweg vielleicht hemmen oder so. Ja?
Ja, es verbockt ja keiner was, man lernt halt was dann.
Ja,
dazu,
ja, nee, ich meine, ich habe es jetzt bewusst provokant ausgedrückt.
Ja, da muss man aber ein bisschen provozieren, weil sonst hört man ja nicht zu. Genau.
Naja, und weil eben auch, ich denke, die Angst eben Fehler, also dass diese Fehlerkultur immer noch, vielleicht ist es auch ein bisschen ein deutsches Thema, weil wir ja auch immer alles richtig machen wollen gerne.
Natürlich.
Ja, und dass es sich da vielleicht Unternehmen einfach noch ein bisschen schwer tun beim Umstieg, ja, dass eben Fehler auch gemacht werden dürfen und ja, idealerweise.
Ja, dann, die sollen nicht gemacht werden, die kommen aber vor. Ist ja die Frage, wie man damit umgeht und wie schon mehrfach angesprochen, aus den Fehlern lernt man am meisten.
Ja, so ist es, genau. Zum Abschluss, vielleicht dein persönlicher Blick nochmal auf die Branche. Wie siehst du denn die Zukunft des Projektmanagements in der Energiebranche in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also vielleicht nochmal kurz so als Zusammenfassung.
Also ich denke mal, diese zunehmende Komplexität und Dynamik, die wird uns weiter begleiten und der Hamster wird noch schneller rennen müssen in seinem Laufrad, das wird nicht anders gehen. Das heißt, Digitalisierung ist keine Frage mehr ob, sondern nur wann und wie stringent es tatsächlich umgesetzt wird. Das heißt, diese ganzen Technologien, die natürlich dort mit reinkommen, im Sinne von Daten auch nutzen, die ich erfasse, also wirklich KI und Analysen und Predictive Geschichten, die werden unbedingt kommen. Da fährt aber der Zug ja eigentlich schon. Mhm. Was eher spannend ist, finde ich, dieses Thema vielleicht strategische Ausrichtung im Portfolio-Management, dass die Unternehmen, die eben dort investieren, sich einerseits selbst eine Strategie geben, an die sie auch glauben und die sie aber natürlich immer wieder mit den politischen Rahmenbedingungen abgleichen. Das wird sich ja nicht vermeiden lassen. Mhm. Dann bin ich als Unternehmen schon mal nicht schlecht aufgestellt und wenn wir es wirklich gut machen, dann kriegen wir dieses Thema Lernkultur und Wissensmanagement noch ordentlich angegangen. Da ist vielleicht sogar der größte Schatz zu heben, ja, wenn man das, was bei den Beteiligten im Unternehmen, die sich ja Tag für Tag mit diesen Fachthemen und Prozessen beschäftigen, wenn man das mal abgreifen würde, methodisiert oder methodisch tatsächlich auch aufbereitet, dann wären manche Unternehmen, glaube ich, ganz überrascht. Ja. Und das gilt ja für jedes Unternehmen. Und der Spruch, den mein Opa schon gesagt hat, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ja. Aber ja. Das geht uns ja allen so. Ja.
Genau. Ich denke auch, vielleicht jetzt haben wir über die Chancen gesprochen, aber was vielleicht noch ganz kurz über die Risiken. Was sind denn so Risiken für dich, die jetzt auch auf uns zukommen?
Naja, das, was wir jeden Tag mitmachen, die Überforderung durch die Geschwindigkeit des Wandels, ja, das heißt, die technologischen Möglichkeiten wachsen schneller, als wir sie nutzen können, bis Unternehmen dann mal für ein Thema eine Genehmigung kriegen, ein Budget freigeben, überhaupt organisatorische Rahmenbedingungen schaffen, um diese Technologien zu nutzen. Das ist vermutlich etwas, was uns alle immer mehr und jeden Tag immer stärker letztendlich betreffen wird. Und damit kommen natürlich diese Themen auch, ohne es jetzt nochmal als Passwort zu verwenden, Komplexität und Unsicherheit. Also ich soll einerseits planen, mit sehr vielen Daten umgehen, immer noch mehr Beteiligte organisieren in meinen Projekten und letztendlich ändern sich die Rahmenbedingungen aber im Quartals- oder Jahresrhythmus und ich muss dann doch wieder von vorne anfangen. Da muss man die Leute stärken, da muss man ihnen, glaube ich, auch ein bisschen die notwendige Resilienz mitgeben und auch wirklich daran arbeiten, dass sie sagen, naja, ich mache meinen Job wirklich sehr gut und so gut ich kann. Externe Faktoren sind externe Faktoren, jetzt hat sich halt wieder mal geändert, dann gehen wir halt in die nächste Richtung. Mhm. Ja, und nicht daran tatsächlich zu verzweifeln und sagen, oh, das ist jetzt aber wirklich schiefgelaufen. Nee, ist es nicht, sondern wirklich den Beteiligten mitgeben, ihr macht es wirklich sehr gut und Unternehmen hat auch tolle Ergebnisse damit erzielt. Nicht persönlich nehmen, ja, so hart es manchmal klingt.
Zentrale Botschaft, last famous words für die Energiebranche. Was sollen wir uns mitnehmen? Frage ist, kann man das überhaupt so sagen in diesem Podcast, weil es ist ja jetzt nicht eine klare Botschaft oder so.
Nee, aber ich denke, die Energiebranche ist schon der strategische Enabler für diese Transformation Richtung Nachhaltigkeit. Ja, wenn nicht dort, wo dann? Liegt sicher an uns allen zu sagen, was ist mir denn wirklich wichtig? Muss es immer ein noch größeres Auto sein, ein noch größeres Schwimmbad, ein was weiß ich auch immer? Ja, klar, das kann man jetzt keinem verbieten, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch Teil unseres demokratischen, Wertekonsenses. Aber ich denke mal, wenn dort die Politik sich mal einig ist, wie wir tatsächlich unsere Gesellschaft, unsere Energie und unsere Lebensweise transformieren wollen, dann wird es auch nur über die Energieversorger und diese ganzen Provider gehen. Mhm. Ja, mit allen Facetten, angefangen von der persönlichen Vermessbarkeit, was brauche ich denn? Mein CO2-Fußabdruck, ja, den kann ich bei jedem Lufthansa-Flug mit 7,90 Euro noch irgendwie tilgen oder beitragen, möchte ich aber wissen, was ich jeden Tag verbrauche. Das ist mir völlig intransparent, das kriege ich auch nicht einfach raus.
Mhm. Stimmt. Na gut. Thomas, dann danke ich dir für deine Zeit und den Einblick in die Energiebranche, Herausforderungen und Entwicklungen. Und ja, lade dich bald ein zu einem neuen Thema, würde ich sagen.
Da bin ich ja gespannt, was dann wieder kommt, Dina. Ja. Vielen Dank.
Gerne. Also, tschüss.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.